NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Das war ein kleiner Weihnachtsschock gestern auf dem Rhein bei Duisburg. Ein Passagierschiff ist mit dem Pfeiler einer Autobahnbrücke kollidiert. Die Autobahn war dann stundenlang gesperrt. Inzwischen läuft der Verkehr aber wieder. Wir bringen Sie da auf den Stand der Dinge. Wir berichten über einen Gefangenenaustausch heute zwischen der Ukraine und pro-russischen Separatisten. Dazu auch unser Kommentar. Und zu der Zeit zwischen den Jahren gehört traditionell inzwischen der Kongress des Chaos Computer Clubs. Diesmal in Leipzig. Unser Reporter ist dabei. Gleich kommt er zu Wort. Als erstes aber nach Berlin. Die Bundeshauptstadt erwacht aus der Braten- und Plätzchenfüllerei und eine neue Regierung, die gibt's immer noch nicht. Nach der Sondierung ist vor der Sondierung. Das ist das Motto. Es geht nicht mehr um Jamaika, sondern um Schwarz-Rot. Und da gibt's einen relativ präzisen politischen Zeitplan bis Mitte Januar. Julia Barth kennt ihn.
Eigentlich wollten die Politiker von Union und SPD zwischen den Jahren eine Pause einlegen, sich selber und der Öffentlichkeit etwas Ruhe von Sondierungsforderungen gönnen. Doch wer fragt, kriegt auch zwischen Weihnachten und Neujahr Antworten, zum Beispiel von Sigmar Gabriel. Wenn das Kanzleramt alle Vorschläge zur EU-Reform weiterhin ablehnt wie bisher, sagt der geschäftsführende Außenminister im Interview mit der Bild, wird es keine Koalition mit der SPD geben. Klar sei auch, dass es ebenfalls wenig Sinn mache, Koalitionsgespräche zu führen, wenn die Union darauf bestehe, dass gesetzlich Versicherte schlechter behandelt werden als Privatversicherte. Auch wenn Gabriel selber dem Sondierungsteam gar nicht angehören wird, zieht er die Linien für seine Partei damit noch einmal klar und bekommt darin Unterstützung.
Der Widerstand der Union ist hier nicht begründet,
sagt Gabriels Parteikollege Karl Lauterbach mit Bezug auf die Forderung nach einer Bürgerversicherung. Der SPD-Gesundheitspolitiker wirft der Union vor:
Hier geht es nur um die Verteidigung der Privilegien einer kleinen Gruppe von Fachärzten, die schwerpunktmäßig Privatversicherte behandelt. Die anderen Honorarunterschiede sollen ja ausgeglichen werden. Das heißt, für die jetzt gesetzlich Versicherten würde dann ja etwas mehr bezahlt. Und es gäbe nicht mehr die Zweiklassenmedizin, so wie es sie heute gibt.
Der Umstieg auf eine Bürgerversicherung im Gesundheitssystem und die Vereinigten Staaten von Europa sind die zentralen Forderungen der SPD für die Gespräche mit der Union. Ebenfalls dazu gehört die Haltung der Sozialdemokraten, auch Bürgerkriegsflüchtlingen zu erlauben, ihre Familien nachzuholen. Eine Regelung, die für diese Flüchtlinge den Familiennachzug aussetzt, läuft im März nächsten Jahres aus. Wenn es nach Manfred Weber von der CSU geht, bleibt es dabei aber nicht.
Diese jetzige Regelung wurde ja mit den Sozialdemokraten vereinbart. Also es sollte eigentlich möglich sein, die bestehende Regelung schlicht und einfach zu verlängern. Wir als CSU fordern das.
In der CDU zeigt man sich da schon etwas kompromissbereiter. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet etwa appelliert an seine Partei und an die CSU, der SPD in diesem Punkt zumindest ein Stück weit entgegenzukommen, und verweist dabei auf ein Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts, das einem 16-jährigen Flüchtling erlaubt hat, seine Eltern nachzuholen.
Deshalb halte ich den Weg, den das Gericht aufzeigt, einen behutsamen Ausgleich zu finden zwischen der Begrenzung von Zuwanderung und den Möglichkeiten der Integration auf der einen Seite und den Einzelfällen und den humanitären Fällen auf der anderen Seite für eine gute Formel, die eine Lösung bringen könnte.
Am 7. Januar wollen Union und SPD mit den Sondierungen starten. Der Familiennachzug wird dann einer der großen Knackpunkte sein. Aus der FDP, die die Gespräche über eine große Koalition mit ihrem Jamaika-Abbruch provoziert hat, kommen derweil zunehmend kritische Töne gegen die Kanzlerin. Parteivize Kubicki wirft Angela Merkel vor, ihr sei es nie darum gegangen, ein Jamaika-Bündnis hinzubekommen. Und FDP Generalsekretärin Nicola Beer fordert die CDU im rbb-Inforadio zu einer personellen und inhaltlichen Erneuerung auf.
Ich glaube, die CDU muss sich reformieren, genauso wie die SPD das ja auch schon vorhat. Entweder setzt sich die Kanzlerin an die Spitze dieser Bewegung oder sie wird durch neue Generationen abgelöst werden müssen.
Beeindrucken dürfte das die CDU-Chefin wenig. Ihr nächstes Etappenziel heißt eine stabile Regierung bilden und das ohne die FDP.
Ein Bericht aus Berlin von Julia Barth. Fast 4 Jahre schon dauert der Krieg in der Ostukraine, im Donbass. Prorussische Rebellen haben rund um die Städte Donetsk und Luhansk Pseudorepubliken errichtet, um sich abzugrenzen gegen den Westkurs der Ukraine. Über 10.000 Menschen sind in diesem Krieg bisher ums Leben gekommen, die allermeisten davon Zivilisten. Große Teile der Region sehen mittlerweile aus wie eine Trümmerlandschaft. Und alle Versuche, auch internationale, sind gescheitert, diesen militärischen Konflikt zu entschärfen. Immerhin gab es einen Gefangenenaustausch seit heute Mittag. Sabine Stöhr mit Einzelheiten.
Die 74 Gefangenen aus der Ukraine sind bereits frei. Die aus den selbsternannten Volksrepubliken werden am ukrainischen Flughafen Charkiw erwartet. Dort ist eine festliche Zeremonie für sie geplant. Danach sollen sie dann weiter in die ukrainische Hauptstadt Kiew fliegen. Dort werden sie am Abend am Militärflughafen von der ukrainischen Militärführung begrüßt werden, aber auch von ihren Verwandten und Freunden. Eine Mutter wartet schon und sagte einem ukrainischen Fernsehsender: Sie sind schon auf der Seite der Ukraine. Mein Sohn hat angerufen. Ich habe zum ersten Mal seit 1,5 Jahren seine Stimme gehört. Ich habe nur Briefe von ihm gelesen. Sie können sich nicht vorstellen, was das für eine Mutter bedeutet. 3,5 Jahre habe ich mein Kind nicht gesehen. Noch dauert der Austausch aber an. Ein Reporter berichtete im russischen Staatsfernsehen:
Wir haben die Gefangenen aus der Volksrepublik Lugansk auf ihrem Weg nach Hause begleitet. Sie haben uns erzählt, dass die Gefangenschaft, milde gesagt, kein Zuckerschlecken war. Sie wurden geschlagen, gefoltert, moralisch und körperlich gedemütigt.
Zurzeit werden in einem langwierigen Verfahren die Dokumente und Papiere der Gefangenen geprüft. Sie werden busweise an die Frontlinie in der Nähe der Stadt Chorlivka, etwa 50 Kilometer nördlich von Donezk, gefahren. So hatten das Vertreter der ukrainischen Regierung und der russlandtreuen Separatisten vereinbart. Die Verhandlungen dazu liefen zäh und waren schwierig. Mit dabei waren neben dem russischen Präsidenten Putin auch der ukrainische Präsident Poroschenko. Er sagte gestern bei einem Treffen mit Verwandten der Gefangenen in den selbsternannten Volksrepubliken:
Es gibt nichts Wichtigeres, als unsere Jungs nach Hause zu holen. Und das war ein sehr mühsamer und von unserer Seite professioneller Kampf für jeden.
Und weiter erklärte der Präsident der Ukraine:
Ich habe den Auftrag gegeben, jeden von unseren Jungs, die wir zurückholen, mit Untersuchungen und medizinischer Hilfe zu versorgen, weil sie lange Zeit dort in den Gefängnissen verbracht haben. Wir müssen ihnen helfen.
Für die Gefangenen ist der Austausch ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Das Fest wird in der mehrheitlich orthodoxgläubigen Ukraine Anfang Januar gefeiert. Der Konflikt in der Ostukraine dauert nun schon 4 Jahre an. In dieser Zeit ist es erst einmal zu einem Austausch und da auch nur von wenigen Gefangenen gekommen. Der Austausch heute ist der bislang größte. Damit haben beide Seiten einen wichtigen Punkt im Minsker Friedensabkommen umgesetzt. Erst am Wochenende hatten Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron die Konfliktparteien im Osten der Ukraine noch einmal dazu aufgerufen, ihre selbst eingegangenen Verpflichtungen im Minsker Friedensabkommen zu erfüllen.
Ja, in Sachen Ostukraine gibt es Friedensappelle aus Berlin und Paris. Die vereinbarte Waffenruhe soll doch bitte eingehalten werden. Aber wie zu hören ist, auch heute klappt das nur bedingt. Der Gefangenenaustausch heute dagegen hat funktioniert. Ist er also ein Hoffnungssignal in diesem Krieg? Hier ist die Meinung unseres Moskau-Korrespondenten Markus Sambale.
Endlich. Wenn der Gefangenenaustausch heute wie geplant über die Bühne gegangen ist, dann können mehrere hundert Menschen aufatmen. Sie sind wieder frei, nach Monaten oder sogar Jahren Haft in oft dubiosen Gefängnissen, auf Seiten der Separatisten oder auf ukrainischer Seite. Eine humanitäre Geste, ein kleiner Hoffnungsschimmer im inzwischen 4. Kriegswinter in der Ukraine. Doch der Konflikt selbst bleibt ungelöst. Was der Gefangenenaustausch aber deutlich macht, dass eine Annäherung möglich ist, wenn es die Konfliktparteien nur wollen. Ein Satz, der auch von OSZE-Leuten immer wieder zu hören ist, wenn es um die Gefechte an der Frontlinie geht. Konkrete Einigungen sind möglich, wenn man es nur will. Während der langen und komplizierten Verhandlungen über den Gefangenenaustausch gab es einen seltenen Einblick, wie direkt der Draht der Führung in Moskau zu den Milizen im Donbass ist. Es war nämlich Wladimir Putin persönlich, der mit den Rebellenführern telefonierte, sie zum Gefangenenaustausch drängte. Auch wenn Russland sich wie eh und je nur als Vermittler bezeichnet, wieder einmal wurde sichtbar, wie man den Konflikt von Russland aus nach Belieben anheizen und wieder eindämmen kann. Welcher Kurs derzeit in Moskau angesagt ist, das ist schwer auszumachen. Eine wichtige Rolle dürfte die anstehende Präsidentenwahl spielen, bei der sich Wladimir Putin einen glorreichen Sieg wünscht. Doch noch fehlt ein packendes Thema, das die Menschen überhaupt bewegt, wählen zu gehen. Zwar wurde der Wahltermin demonstrativ auf den 18. März, den Jahrestag der Krim-Annexion, gelegt, doch lässt sich mit der Krim-Annexion, die von Russland als Heimkehr ins Vaterland propagandistisch ausgeschlachtet wurde, nicht mehr die patriotische Stimmung von 2014 erzeugen. Wie also will sich Wladimir Putin im Wahljahr präsentieren? Wie bislang, als entschlossener Kämpfer für die russische Sache im Donbass, als Verbündeter oder gar Drahtzieher, der die Rebellen und ihre selbst erklärten Republiken dort militärisch, wirtschaftlich und finanziell stützt? Oder will sich Putin jetzt am Ende als Friedensstifter inszenieren, plötzlich doch auf eine Lösung hinarbeiten, die mit seinem Einfluss den Krieg beendet? Vieles deutet darauf hin, dass es Russland jedenfalls nicht auf eine neue Eskalation in der Ostukraine angelegt hat. Im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft kann Wladimir Putin neue Vorwürfe der Kriegstreiberei oder gar Sanktionsdebatten nicht gebrauchen. Der Gefangenenaustausch heute wäre auch aus dieser Sicht ein Hoffnungsschimmer. Mehr allerdings auch nicht.
Der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info von Markus Sambale. In einigen Teilen Syriens ist der dortige Krieg mittlerweile beendet. Das Regime von Präsident Assad hat wieder die Oberhand. Anders sieht es aus in Ost-Ghouta, gut 150 Kilometer nördlich der Hauptstadt Damaskus. Das ist eins der letzten Gebiete unter Kontrolle der Rebellen. Hier leiden 400.000 Menschen seit Jahren unter einer brutalen Belagerung durch Regierungstruppen. Nun haben Hilfsorganisationen damit begonnen, Kranke und Schwerverletzte zu evakuieren. Es sind allerdings nicht sehr viele. Carsten Kühntop.
Laut der Syrian American Medical Society, einer Hilfsorganisation, hat die syrische Regierung ihr Einverständnis gegeben, dass 29 Schwerkranke Ost-Ghouta verlassen. Nach den ersten vier sollen die nächsten offenbar im Laufe der kommenden Tage aus der Rebellenhochburg herausgebracht und in Krankenhäuser im nahen Damaskus gefahren werden. Bereits im September hatten die Vereinten Nationen die Regierung erstmals gebeten, Schwerkranke evakuieren zu dürfen. Eine entsprechende Liste umfasste schließlich die Namen von fast 500 Patienten. Kurz vor Weihnachten musste Jan Egeland von den Vereinten Nationen jedoch mitteilen, 494 Menschen waren auf der Vorrangliste für medizinische Evakuierungen. Diese Zahl sinkt nun, nicht weil wir Menschen rausbringen, sondern weil sie sterben. Knapp 400.000 Menschen sind in Ost-Ghouta von Regierungskräften belagert und eingeschlossen seit 2013. Fast täglich lässt Präsident Bashar al-Assad Luftangriffe auf die Region fliegen, während bewaffnete Gruppen von dort sporadisch Granaten in Richtung Damaskus schießen. Wohl nirgendwo sonst in Syrien ist jetzt das Leid von Zivilisten so groß wie in Ost-Ghouta. Egeland?
When in the beginning of November
Anfang November stellten unsere Kollegen fest, dass dort etwa jedes dritte Kind unter 5 Jahren zu klein ist, wegen Unterernährung. Und dass 12% akut an Unterernährung leiden. Das war der schockierendste Befund dieser Art in Syrien seit Kriegsbeginn. Mitte des Monats erklärte das Rote Kreuz, das Leben in Ost-Ghouta werde nun unmöglich. Die Situation habe einen kritischen Punkt erreicht. Eigentlich ist die Region eine der sogenannten Deeskalationszonen, auf deren Einrichtung sich Russland, Iran und die Türkei im Frühjahr verständigt hatten, in der kasachischen Hauptstadt Astana. Weil Russland jedoch Assad offenbar gewähren und die Luftangriffe auf Ost-Ghouta nicht stoppen lässt, haben syrische Oppositionsgruppen weiterhin kein Vertrauen in die Rolle von Kreml-Chef Wladimir Putin als Vermittler.
Informationen von Carsten Kühntop. Jetzt nach Tabarnia. Wenn Ihnen das nichts sagt, kein Wunder. Diese Region ist frei erfunden. Sie existiert aber trotzdem im Internet. Spanische Netzaktivisten reagieren so auf die katalanischen Separatisten und fordern jetzt in einer Online-Petition die Abspaltung Tabarnias von Katalonien. Mehr als 40.000 Menschen haben schon unterzeichnet. Oliver Neuroth über ein, eher satirisches Kapitel des Unabhängigkeitsstreits auf der Iberischen Halbinsel.
Seit Jahren schon wollen viele Katalanen an der Mittelmeerküste nicht mehr zum Rest Kataloniens gehören. Sie nennen ihr Gebiet Tabarnia. Es umfasst die Städte Barcelona und Tarragona, außerdem die Landstriche drumherum. Das Besondere, in diesem Bereich Kataloniens sind die Befürworter einer Unabhängigkeit schwach. Bei der Regionalwahl vergangene Woche hat eine deutliche Mehrheit dort für Parteien gestimmt, die Katalonien nicht von Spanien abspalten wollen. Nach der Wahl entstand die Idee, eine Online-Petition zu starten mit dem Ziel, Tabarnia zu einer eigenen spanischen Region zu machen, die nichts mit den katalanischen Gebieten zu tun hat, in denen die Separatisten stark sind. Ein interessanter Vorstoß, sagt Francisco Maruenda, Chefredakteur der konservativen Zeitung La Razón. Für mich eine sehr kreative Idee. Das Ganze macht den Unabhängigkeitsprozess ein Stück weit kaputt. Denn bei der Wahl hat sich ja klar gezeigt, dass es zwei Katalonien gibt. Ein Katalonien, das weltoffen ist, europäisch, fortschrittsdenkend, das bei Spanien bleiben will, und ein Katalonien, das Herrn Puigdemont repräsentiert, rückwärtsgewandt ist. Die Macher der Kampagne zählen weitere Argumente auf, warum Tabania nicht zu Katalonien gehöre. Zum Beispiel hätten Umfragen ergeben, dass die meisten Bewohner dort hauptsächlich Spanisch sprechen und nicht Katalanisch. Auf der Website heißt es, Tabania sei eine Region, die sich in vielen Aspekten vom Rest der Region unterscheidet, zu der sie gehört. Die Initiatoren der Petition wählen damit ähnliche Worte wie die Unabhängigkeitsbefürworter, die immer wieder die ihrer Meinung nach deutlichen Unterschiede zwischen Spanien und Katalonien herausstellen. Carlos Carrizosa, katalanischer Parlamentsabgeordneter der liberalen Partei Ciudadanos, sieht weitere Parallelen zwischen Separatisten und der Tabania-Kampagne. Die Macher sagen, dass die Menschen in Tabania sehr wütend seien, weil Katalonien das Gebiet ausraube. Denn diese Zone ist die reichste Kataloniens und füttert die anderen ein Stück weit mit durch. Wir sind nicht auf der Seite der Tabania-Unterstützer, aber die Kampagne hält den Separatisten und ihren Forderungen quasi den Spiegel vor und zeigt, dass sie absolut unvernünftig sind. Ciudadanos-Chef Albert Rivera twittert, wenn die Nationalisten das nicht existierende Recht auf Teilung beanspruchen, dann kann das jeder tun. Aber ich bevorzuge die Einheit. Und für die spanischen Sozialisten ist der einzige Zweck der Tabania-Kampagne, die Schwächen der Unabhängigkeitsbewegung aufzuzeigen, so formuliert es ein Sprecher. Die Initiatoren der Tabania-Kampagne wollen als nächsten Schritt eigene Fahnen herstellen. Sie sollen sowohl das Logo der Flagge von Barcelona beinhalten, als auch das der Flagge von Tarragona. Auf der Website heißt es, mit den neuen Fahnen sollen die Balkone von Tabania geflutet werden. Sollte die Petition 6 Millionen Unterstützer bekommen, wollen die Initiatoren einen weiteren Weg einschlagen, der sehr an die Separatisten erinnert. Sie verlangen dann ein Referendum über die Loslösung Tabanias von Katalonien.
Oliver Neuroth für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In Peru halten massive Proteste der Bevölkerung an. Sie drehen sich um den ehemaligen Präsidenten Alberto Fujimori. Er war zu Weihnachten überraschend begnadigt worden, obwohl er zu 25 Jahren Haft verurteilt war, wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen in seiner Amtszeit. Die Proteste richten sich gegen den aktuellen Präsidenten Pedro Pablo Kuczynski, der die Begnadigung seines Vorgängers veranlasst hatte. Ivo Maruschik über die peruanischen Proteste.
Das ist eine Verhöhnung des ganzen Volkes, das an Pedro Pablo Kuczynski geglaubt hat. Denn Fujimori war der korrupteste Präsident, den unser Land je hatte. Er hat die Institutionen des Landes zerstört, er hat die Demokratie zerstört und er hat alle Menschenrechte ausgehebelt. Noch immer ist Peru tief gespalten, wenn es um die Bewertung der 90er Jahre geht. Für die einen war Fujimori der Mann, der den Terrorismus der Rebellengruppe Leuchtender Pfad besiegt hat und der durch radikale Reformen die Wirtschaft wieder zum Laufen gebracht hat. Die anderen nennen ihn einen Diktator, der das Parlament entmachtet und die Menschenrechte mit Füßen getreten hat. Wie viele unschuldige Opfer auf das Konto der Todesschwadronen gehen, die Fujimori gegen die maoistischen Rebellen losschickte, kann bis heute niemand sagen. Dazu kommen noch tausende Frauen, die in seiner Regierungszeit zwangsweise sterilisiert wurden. Anklagend halten die Angehörigen der Opfer von damals Fotos ihrer Verwandten hoch. Der Schmerz wird jetzt noch größer. Dabei haben wir doch eigentlich schon genug geweint und gelitten. Diese Wunde wird durch diese Ungerechtigkeit wieder aufgerissen. Die Begnadigung Fujimoris kam überraschend. Wegen Menschenrechtsvergehen und Korruption war er zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Davon hat der 79-Jährige 10 Jahre verbüßt. Genau an Heiligabend gab Präsident Kuczynski seinem Gnadengesuch statt. Und angesichts der wütenden Proteste auf den Straßen lieferte er jetzt eine Begründung nach. Ich bin überzeugt, dass jeder, der sich für einen Demokraten hält, nicht zulassen kann, dass Alberto Fujimori im Gefängnis stirbt. Gerechtigkeit ist keine Rache. Kuczynskis Problem ist, kaum jemand glaubt ihm, dass er Fujimori wirklich aus humanitären Gründen begnadigt hat. Denn erst am Donnerstag, 3 Tage vor der Begnadigung, ist Kuczynski selbst nur knapp seiner Absetzung entgangen. Die Opposition schien, nach einer Korruptionsaffäre, eine sichere Mehrheit für eine Amtsenthebung zu haben. Doch am Schluss fehlten 8 Stimmen. Und ausgerechnet Fujimoris Sohn Kenji und einige seiner engsten Vertrauten hatten sich der Stimme enthalten. Die Vermutung, hier könnte es einen schmutzigen Deal, eine Verabredung gegeben haben, liegt auf der Hand. Machterhalt gegen Begnadigung des Vaters. Deswegen richten sich die Proteste auch gegen Kuczynski und gleichzeitig droht die Spaltung der größten Oppositionspartei Forza Popular, die wiederum von Fujimoris Tochter Keiko geführt wird. Die Partei will die Abgeordneten, die nicht für die Absetzung Kuczynskis gestimmt haben, bestrafen. Alberto Fujimori selbst meldete sich aus dem Krankenhaus, in das er wegen Herzproblemen eingeliefert worden war. Vom Krankenbett aus der Intensivstation formulierte er eine Art Entschuldigung. Es ist das erste Mal, dass er für seine Taten um Vergebung bittet.
Und damit zurück nach Mitteleuropa. Dichte Wolken, erst Regen, später Schnee. Das ist heute der Wetterbericht für Vals in Tirol. Es ist ein Wetterbericht, auf den viele Bewohner nervös gucken. Denn zu Heiligabend, kurz nach 18 Uhr, waren hier mehrere 10.000 Tonnen Geröll ins Tal gestürzt. Und das gefährlich nah an Häusern. Wir haben darüber berichtet. Andrea B., unsere Korrespondentin. Frau Bär, wie sieht es denn heute dort aus?
Also das Wetter ist in der Tat immer noch eine ganz wichtige Sache. Heute Abend hat es geregnet, es herrscht ein stürmischer Wind und permanent wird der Abbruch, also dieser Felssturz, von Experten beobachtet. Er wird vermessen und eine Sprengung wurde im Moment ausgeschlossen. Also im Moment können die Experten eigentlich nur beobachten und hoffen, dass das Wetter nicht weiter sich verschlechtert, vor allem weil ja auch akute Lawinengefahr herrscht.
Ja, ich habe auch gelesen, es gibt weitere Risse am Fels. Wie gefährlich ist das denn dort?
Nach wie vor sehr gefährlich. Also man muss wirklich höllisch aufpassen, denn man kann einfach nicht so richtig abschätzen, selbst die Experten nicht, wie lang hält das, wann kommen die Massen runter, kommen überhaupt die Massen runter, aber sicher ist, es gibt Risse, es gibt Spalten und es gibt lockeres Material, wie es eine Geologin heute ausgedrückt hat. Also man muss nach wie vor vorsichtig sein und kann deswegen auch diese Zehntausende, man vermutet sogar um die 100.000 Kubikmeter Erdmasse nicht wegräumen.
Fachleute sprechen inzwischen von einem der größten Felsstürze der letzten Jahrzehnte. Und immerhin, seit heute können Bewohner wieder die Außenwelt erreichen. Was ist denn da weggeräumt?
Also da ist eigentlich nichts weggeräumt, sondern eher was hingebracht worden, denn das war ein kleiner Feld- und Forstweg und der war eigentlich nur so ein provisorischer Weg und der wurde eben jetzt wirklich in einem Riesenkraftakt ausgebaut. Es kamen x LKW, die Schotter gebracht haben und Bagger, die das dann platt gemacht haben, damit man fahren kann. Aber auch hier gilt für diesen Notweg, kann man sagen, sobald er zu stark lawinengefährdet ist, es gibt wohl 2 Stellen, wo es besonders schwierig ist, können die Bewohner dort weiterhin nicht mehr fahren. Ansonsten besteht jetzt im Moment eine Verbindung.
Immerhin also ein Weg frei. Groß angelegte Räumungsarbeiten, habe ich das richtig verstanden? Die werden aber noch dauern?
Ja, im Moment wird gar nichts geräumt. Ich habe vorhin Erdmassen gesagt, aber es ist ja tatsächlich Fels, Bäume, Schutt, Geröll und all das kann man im Moment einfach noch nicht wegschaffen. Das kann möglicherweise sogar Frühjahr werden, hieß es heute. Denn es gibt wohl so eine Faustregel, die sagt, entweder ist der Berg, muss ruhig sein. Entweder, wenn alles unten ist oder wenn sich das Gestein so verteilt hat wieder, dass das Ganze stabil ist. Im Moment wird das auch mit Lasertechnik beobachtet. Also man muss tatsächlich abwarten und beobachten.
Andrea Beer war das für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info über die Situation in Vals in Tirol. Vielen Dank. Ein Hotelschiff hat gestern Abend eine Rheinbrücke bei Duisburg gerammt, trotz klarer Sicht. Von den 129 niederländischen Touristen an Bord wurden laut Polizei 25 verletzt, 4 davon schwer. Vorsichtshalber war die Autobahn 42 für mehrere Stunden gesperrt, denn sie führt über genau diese Brücke. Seit heute Mittag kann der Verkehr aber wieder rollen. Die Schäden an der Brücke scheinen sich in Grenzen zu halten. Nun beginnt die Suche nach der Unfallursache. Eine Chronik des Geschehens von Doro Blome-Müller.
Es war 8:45 am Abend, als das Hotelschiff Swiss Crystal in der Rechtskurve, die der Rhein an dieser Stelle macht, gegen den Brückenpfeiler fuhr und sich quer in den Strom stellte. Für die Feuerwehr ein schwieriger Einsatz, berichtet der Chef der Duisburger Feuerwehr, Oliver Tittmann.
Bei Eintreffen der Feuerwehr war die Situation, dass das Schiff so 30 Meter vom Ufer entfernt stand und wir keine Informationen hatten über Verletzte oder Art der Verletzungen. Gab es überhaupt Verletzte? Das war die größte Schwierigkeit, erstmal an Bord zu kommen und einen Einsatzüberblick zu bekommen.
Mit eigenen Booten konnten die Rettungskräfte schließlich an Bord gelangen.
Passagiere waren sehr geschockt teilweise und betroffen. Und es gab viele Patienten mit Prellungen, mit Schürfwunden. Frakturen waren da, ein Patient mit Verdacht auf innere Verletzungen. Vieles war durch die Gegend geflogen, Tische und waren aus den Verankerungen gerissen, Schränke umgefallen. Und das war so die Situation, die wir vor Ort vorgefunden haben.
Wie sich später herausstellen sollte, wurde niemand schwer oder gar lebensgefährlich verletzt. Und beim Einsatz selbst hatten Helfer und Patienten auch Glück im Unglück.
Die Crew hat aber sehr besonnen reagiert, hat uns sämtliche Hilfestellungen gegeben, sodass wir uns relativ schnell einen Überblick verschaffen konnten. Haben dann alle Verletzten eingesammelt und konnten dann auf ein zweites Schiff, was durch Zufall vorbeigekommen ist, was Längszeit festgemacht hat, die Verletzten und auch die Passagiere evakuieren und dann letztendlich auf der Mühlenweide an Land bringen, um sie dort dann in die Krankenhäuser zu verteilen.
Unter den Verletzten ist auch der Kapitän. Deswegen konnte die Wasserschutzpolizei ihn noch nicht zur Unfallursache vernehmen, sagt Polizeisprecher Ramon van der Maat.
Der Brückenpfeiler ist auch beleuchtet und es war klare Sicht in der Nacht. Die haben natürlich auch alle ein Radargerät. Das muss man allerdings nur im Nebel benutzen. Das läuft normalerweise mit und insofern müssen wir mal gucken, ob es da jetzt menschliches oder technisches Versagen gibt. Das wird im Laufe der Ermittlungen sich sicher herausstellen.
Klar ist mittlerweile, die Brücke hat keinen statischen Schaden genommen. Das haben Spezialisten des Landesstraßenbaubetriebs am Morgen untersucht. Deshalb ist die A42 seit dem Vormittag wieder freigegeben.
Jetzt wird's digital im Echo des Tages. Der Name Chaos Computer Club klingt ja nach Anarchie, digitaler Anarchie. Und bei seiner Gründung 1981 war das sicher auch das Ziel für manche Hacker in diesem Verein. Inzwischen ist der Club ein angesehener Verein, der sich Datenschutz und Computersicherheit auf die Fahnen geschrieben hat, ein gern gesehener Gesprächspartner auf Fachkongressen. Zwischen Weihnachten und Neujahr veranstaltet der Chaos Computer Club selbst traditionsgemäß seinen Jahreskongress. Und da geht es nicht nur um Technik, nicht nur um Computer, sondern auch um Politik. Aus Leipzig, Dirk Henze.
Es ist nicht nur die größte Hackerkonferenz Europas mit 15.000 Teilnehmern. 4 Tage Workshops und Vorträge bis nach Mitternacht machen das Szenetreffen sogar zur größten Konferenz überhaupt. Der Chaos Computer Club stemmt das nach wie vor ehrenamtlich und setzt so schon mal organisatorisch Maßstäbe.
Der Kongress ist ein Ort zum Netzwerken, zum Kennenlernen, zum Ideenaustausch.
Eröffnungsredner Tom Bridler vom Chaos Computer Club gab den Teilnehmern gleich zum Auftakt ein altes Motto mit. Tu wat. Das war Anfang der 80er der Aufbruchsslogan, auch für die Hackervereinigung. Und die Szene hält es für angebracht, diesen Motivationsschub wieder nach vorn zu stellen. Der Grund? 2017 war für Tim Bridlove ein Jahr zum Vergessen. Von Donald Trump bis AfD im Bundestag. Der Club sieht die digitale Informationswelt missbraucht. Ausgerechnet jenes Instrument, mit dem die Szene ihren Weg zur Weltverbesserung gehen wollte.
Diese vollkommene Abkehr von Wahrheit und Fakten ist absolut beunruhigend und etwas, was halt diese Szene irgendwie auch in so einen Taumel bringt. Derzeit sind halt einfach alle in so einem Koma.
Dieses Koma ist schädlich. Der Chaos Computer Club motiviert zum jetzt erst recht. Der Umzug nach Leipzig steht dabei als Symbol der Situation.
Leipzig ist natürlich ein Symbol des Widerstands und von daher für uns in gewisser Hinsicht ein richtiger Ort.
Gleichzeitig ist Sachsen als Bundesland dahinter Ursprung der Pegida-Bewegung. Für Tim Bridlove genau der Zwiespalt, in dem sich der Chaos Computer Club beweisen sollte. An Kommunikation mangelt es auf dem Kongress bestimmt nicht. Der Fahrplan bis Samstag ist an Themenvielfalt kaum zu überbieten. Das Hauptaugenmerk der Vorträge liegt auf digitalen Sicherheitslücken. Es geht unter anderem um Risiken beim Online-Banking vom Smartphone aus, um anfällige Software für Bundestags- und Landtagswahlen und um die Gefahren eines vernetzten Haushalts. Was geben wir von uns preis? Der Club denkt aber auch weiter. Digitale Schulbildung, Klimawandel, Wirtschaft und Kultur, alles dabei. Daneben ist das Treffen immer auch Ort des spontanen Austauschs unter Bastlern. Obwohl gerade Hacker im Netz nie um Kommunikation verlegen sind, ist es den Teilnehmern wichtig, sich auch außerhalb des Netzes einfach mal zu sehen.
Also ich höre mir gerne die Talks an, ich treffe mich vor allem gerne mit den Leuten hier, also die ich aus dem Internet kenne.
Informationstechnologie hat einen enormen Einfluss auf weltweite Entwicklung, Gesellschaft, globales Zusammenleben und deswegen, glaube ich, macht es Sinn, sich da auszutauschen.
Das würden gern noch mehr als die anwesenden 15.000 erleben, doch der Kongress ist voll. Der CCC bietet den Großteil der Vorträge deshalb auch als Stream im Internet an. Für die Szene quasi Ehrensache.
Ja, natürlich. Das Eindrücke waren das von Dirk Henze vom Auftakt des Jahreskongresses des Chaos Computer Clubs in Leipzig. Und das war das Echo des Tages vom WDR 5 und NDR Info. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. wissen, was die Welt bewegt.